Aktuell ist es nicht leicht, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Denn auch wenn es in diesem Podcast häufiger mal heißt, wir wollen ja nicht politisch werden, manchmal rückt der Fußball eben in den Hintergrund. Wir haben uns heute dennoch dazu entschieden, unmittelbar nach dem Nordderby diese Folge für euch aufzunehmen, um uns und euch die Chance zu geben, mal für eine Stunde den Kopf frei zu bekommen. Dort, wo sonst die Folgenbeschreibung steht, findet ihr heute ein Statement unserer Solidarität. Und damit geht es hier jetzt los mit der schönsten Nebensache der Welt und unserer Analyse des Nordderbys kurz nach Abpfiff.
Moin, Lena.
Moin, Marie. Ein schwieriger Gang ans Mikro, würde ich sagen, oder? Nicht nur, wenn man ein Derby verloren hat, sondern in dieser Zeit aktuell wäre das, glaube ich, für jeden nicht so einfach.
Ja, und vor allem ist es ja auch die Art und Weise, wie man ein Derby verliert, ne?
Ja, gehen wir direkt hier an die großen Geschütze ran, an die tragenden Entscheidungen.
Ja, ich denke, Leute, ihr müsst wissen, wir nehmen wirklich fast unmittelbar nach Abpfiff auf, aus zeittechnischen Gründen einfach. Das heißt, ihr bekommt viele reale Emotionen und nicht unbedingt die beste Analyse. Dann müsst ihr dafür woanders reinhören.
Vielleicht schaffen wir es ja mit einer Woche Abstand in der nächsten Folge noch mal ein bisschen klarer drauf zu blicken. Können wir ja mal gucken, ob wir
du
das
hinkriegen. Du weißt, wir vergessen das. Du
ja, weißt, also nevermind, Leute. Nächste Folge nicht einschalten, wenn ihr nur darauf wartet. Aber wir versuchen mal, unsere Emotionen vielleicht mit ein bisschen Ahnung zu mischen heute, würde ich sagen, oder?
Ja, wir schaffen das schon irgendwie.
Also, das Hinspiel war in eurem Sinne. Das Rückspiel ging für uns aus. Ich würde sagen, im Derby-Kalender steht es 1:1 jetzt in dieser Zweitligasaison. Und ich glaube, es ist am besten, wenn wir mal chronologisch durch das Spiel gehen, oder?
Ja, das können wir machen. Beginnt ja gut
wir,
für euch.
Ich wollte gerade sagen, was heißt gut? Wir können quasi direkt in der 10. Minute ansetzen, beziehungsweise über die ersten 10 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten, würde ich ein Kurzfazit von Werder-Seite ziehen, dass ich echt sehr positiv überrascht davon war, wie Werner uns taktisch eingestellt hat, wie hoch wir angelaufen sind. Mich hat es etwas überrascht, dass Heuer Fernandes bei euch so weit aus dem Tor raussteht. Da kannst du ja gleich nochmal was zu sagen, ob das Standard ist im HSV-Spiel oder ob er so vorgezogen mit in der Abwehrkette agierend nur in diesem Spiel jetzt tätig war. Aber wir haben euch halt die Chance genommen, hinten mittig rauszuspielen, haben euch sehr auf die Außen gedrängt und das verlagert, um auf den Außen dann eben diese Ballgewinne zu erzielen. Und man muss sagen, das hat in der ersten Hälfte erstaunlich gut geklappt. Und diese taktische Finesse, die schreibe ich Ole Werner zu in dem Zusammenhang. Aber dann können wir auch jetzt gerne direkt in der 10. Minute darüber reden, was Schiri Siebert als Handspiel gepfiffen hat.
Ey, lass mich auch mal was am Anfang sagen zu unserer Aufstellung und den ersten paar Minuten. Guck mal, sie macht mich direkt fertig.
Tell me, warst du zufrieden mit der Aufstellung, als sie rauskam vorm Spiel?
Nein, und dazu wollte ich was sagen. Was ich nicht nachvollziehen konnte, war, dass er Alidu hat spielen lassen, obwohl Chuck de Wetzka in den letzten Spielen klar der bessere Spieler war, klar die bessere Lage momentan hat, auch im Team, als eben Neuzugang und nicht jemand, der in den letzten Monaten die ganze Zeit mit einem Abgang quasi zu tun hatte. Und weil er auch einfach sowohl im Training als auch in den letzten Spielen die deutlich bessere Leistung gebracht hat. Und nicht nur ich, sondern viele andere haben sich erhofft, ihn endlich mal in der Startelf zu sehen. Und auch wenn es unwahrscheinlich war, ich war echt enttäuscht, als ich Alidu dort gesehen habe. Und es wurde dann ja auch zur Halbzeit gewechselt. Also wir Fans haben recht behalten in dem Fall.
Ich kann mir aber echt vorstellen, dass man bei so einem Neuzugang bei einem Nordderby dann vorsichtig ist. Weil du kannst erzählen, was du willst, aber das ist ja schon das wichtigste Spiel der Rückrunde jetzt gewesen. Einfach so aus Tradition heraus, nicht weil das jetzt genau der Punktgewinn ist, der uns vielleicht den Aufstieg bringt und euch vielleicht nicht oder so, sondern weil das einfach ein hitziges Spiel ist, viele Emotionen, das ist viel Vereinstradition. Und dass man da versucht, so einen Neuling ein bisschen zu schützen, kann ich schon verstehen. Aber wenn du mit Leistung argumentierst, und das hast du ja gemacht, dann kann ich total verstehen, dass man als HSV-Fan sich ihn in der Startelf gewünscht hätte. Wobei, das wäre dann sein erster Startelf-Einsatz auch wirklich gewesen, ne, im Derby direkt.
Ja, wäre es eben. Nur ich denke mir, das ist so ein junger, heißer Spieler, der hat Bock. Und vielleicht
ein junger,
das
heißer
halt,
Spieler.
Vielleicht wäre das halt, weißt du, dieses Prozent gewesen im Endeffekt. Nur Alidu hat halt die erste Hälfte nicht performt. Und deshalb, es hat sich gerecht. Und Tim Walter, warum hörst du nicht auf mich?
Ja, Alidu hat ja auch nicht mehr so einen leichten Stand bei euch, ne? seit diesen ganzen Wechseltheater-Sachen?
Nee, hat er nicht. Und auch seine Leistung leidet. Ob das jetzt damit zusammenhängt, das müsste er uns selber sagen.
Das ist Spekulation,
Und
ja.
ja, genau, das ist jetzt halt reine Spekulation. Aber es kann halt auch daran liegen, dass Glatzel eben und Kittel anders agieren und ihm dann quasi die Show stehlen. Das ist dann so ein interner Kram. Aber Fakt ist einfach, dass er nicht gut performt hat. Und wenn du als Stürmer zur Halbzeit ausgewechselt wirst, dann weißt du das auch.
Eigentlich schon, ja. Und das war ja auch der richtige Wechsel. Da kommen wir dann später noch drauf, wenn wir bei der Halbzeitpause sind. Aber dann können wir ja jetzt über das Handspiel reden, was da gepfiffen worden ist. Ich glaube, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, du hast da gar kein Handspiel gesehen. Ich glaube, die interessantere Meinung an dieser Stelle ist meine als Werder-Fan, weil das ja für uns gepfiffen wurde. Aber auch ich habe da kein Handspiel gesehen. Also ich weiß nicht, wie er den Arm noch näher an den Körper bringen soll. Im Zusammenhang muss ich aber sagen, dass ich die Regel einfach scheiße ausgelegt finde in dem Moment, weil in dem Moment, wo er aktiv auf den ballführenden Spieler zugeht, der ja bei uns diese Flanke setzt, die auf Bittencourt kommt und zum Tor führt, die Abseitsstellung noch kurz außen vor gelassen, da komme ich gleich drauf. In dem Moment, wo er aktiv dahin geht, versucht er ja den Ball auf jeden Fall zu blocken. Er will ihn vielleicht nicht unbedingt bewusst spielen und ich würde auch nie einem Profi in einer Profiliga in Europa unterstellen, dass er versucht, absichtlich den Ball mit der Hand zu spielen. Das ist einfach Nonsens, so Leute. Damit braucht ihr gar nicht kommen eigentlich. Aber im Prinzip macht er ja eine Aktion auf den ballführenden Spieler zu und wenn du das tust, dann noch mit der Intention einzugreifen und den Ball irgendwie spielen zu können oder mindestens einen Foul zu begehen. In dem Zusammenhang war es halt, dass er den Ball berührt hat. Ob es jetzt die Hand war oder nicht, die war so weit angelegt am Körper, für mich war es kein Handspiel, aber er hat ja die Flugkurve des Balls verändert. Und in dem Moment ist es für mich eigentlich ein Deliberate Play. Und das bedeutet ja, dass das Abseits aufgehoben wäre. Und dann hätte halt Bittencourt-Treffer gezählt. Wäre eine Lösung gewesen, die ich für deutlich fairer gehalten hätte, die auch im Tor resultiert wäre. Also wir hätten keinen Nachteil daraus gezogen. Aber ich finde die Handspielregel in dem Zusammenhang einfach scheiße. So richtig
Ja,
langer
also.
offizieller Monolog und ich ende mit die Handspielregel Scheiße.
Nee, endlich sprechen wir mal die gleiche Sprache. Also, wer uns hört, der weiß, Handspielregel und ich, wir werden keine Freunde. Regeln des modernen Fußballs, wir werden keine Freunde. Und heute hat das quasi nur noch mal bestätigt. Ich sehe da auch kein Handspiel, weil ich, also wie du schon sagst, ich weiß nicht, was der Mann physisch tun soll, außer sich vor dem Spiel die Arme abzuhacken, so, ohne da irgendwie einzugreifen. Aber halt, ich bin auch regelkundig, auch wenn es manchmal nicht so klingt. Ja, dann hätte das Tor halt anders herum gezählt. Also, du hast völlig recht, wenn du das ausführst, und ich kann nichts dagegen sagen, außer dass dieser Elfer einfach kein Elfer war.
Das Problem ist halt, dass Schiri Siebert das nicht als deliberate play gesehen hat. Also Siebert meinte im Interview wohl, für ihn war das kein Spielen des Balls, sondern ein Blocken. Und in dem Moment, wo er blockt, käme das deliberate play nicht mehr in Frage. Das heißt, das Aufheben der Abseitsstellung käme nicht mehr in Frage. Aber das, was da passiert ist, hat ja schon die Torchance beeinflusst. Und es war ja eine hundertprozentige Torchance, die daraus am Ende resultiert ist. Und dann hat er sich für das Handspiel anscheinend entschieden. Auch fragwürdig,
Also,
finde ich.
ja, allgemein, also wir werden bestimmt jetzt noch im weiteren Verlauf über Siebert sprechen, aber ich habe mir da deutlich mehr erhofft als Schiedsrichter. Also wenn ich mal jetzt so, bevor wir jetzt chronologisch weitergehen, im Großen und Ganzen sagen kann, das ist jetzt nur persönliches Empfinden, aber ich habe dieses Spiel als unfassbar anstrengend von den Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen aus empfunden. Also zu dem Punkt, wo besonders in der ersten Hälfte kaum ein Spielfluss eigentlich da war, weil es ständig irgendeine Entscheidung gab, aberkanntes Tor, Elfmeter hier, VAR und Köln schreiten ein da. Also das ist jetzt gar nicht qualifiziert, aber es war unglaublich unschön und anstrengend zuzuschauen.
Ich finde jetzt gar nicht, dass so viel eingegriffen worden ist in der ersten Halbzeit. Also ich würde gern kurz noch vorwegschieben, dass ich es sehr schätzenswert finde, dass Siebert sich nach diesem Spiel vors Mikro gestellt hat und jede seiner Entscheidungen auch erläutert hat. Das zeugt schon von viel Größe, finde ich, für einen Schiedsrichter, das auch zu machen. Vor allem, weil er sich ja dessen bewusst ist, dass das Nordderby halt eben ein Spiel ist, wo es auch viel auf den Schiedsrichter ankommt, wo viel auf ihn geschaut wird. Das ist ja auch kein einfaches Spiel zu pfeifen. Und im Endeffekt finde ich, dass er in der zweiten Hälfte vor allem dann auch vieles wieder richtig gemacht hat, indem er auch Sachen laufen lassen hat. Also ich finde schon in der ersten Hälfte bei dieser, diesem angeblichen Foul im Strafraum gegen Weiser, da habe ich auch eine Schwalbe von Weiser gesehen. Als ich die Zeitlupe gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wenn man streng ist, kann man das pfeifen. Aber ich finde es gut, dass Siebert eben keine strenge Linie angelegt hat und dass er das eben nicht gepfiffen hat. Was Foulspiele anging, was Zweikämpfe anging, fand ich das schon eine faire Linie. Was jetzt das Handspiel angeht, die erste Entscheidung, das ist einfach eine Zwickmühle. Das ist das Abseits, was dazu kommt. Die Frage nach Deliberate Play, Deliberate Save or not. Und dann die Frage nach dem Handspiel. Da finde ich das zweite Handspiel deutlich klarer. Aber wir wollten ja chronologisch durchs Spiel gehen, ne?
Ja, das wollten wir. Nee, ich fand einfach nur, dass es in der ersten Hälfte gerade den Anschein gemacht hat, und das kann man ihm auch nicht verübeln als Schiedsrichter, dass er halt alles überkorrekt machen wollte, weil es eben so ein schwieriges, umkämpftes Spiel ist. Und dass ich von dieser Linie kein Fan bin, das weiß man ja.
Ja, aber ich glaube, da hatte er halt dann auch wenig Spielraum ab dem Moment, wo sich der VAR dann halt einschaltet in dieser Situation in der 10. Minute direkt. Man muss lobenswert noch erwähnen, dass Duxch den sehr souverän reingemacht hat, also wirklich ohne zu zögern, wenig Anlauf, direkt rein, war ein guter geschossener Elfmeter. Hat so ein bisschen Schatten geworfen über Heuer Fernandes, finde ich leider, weil er im gesamten Spiel, und das muss ich sagen, phänomenal gehalten hat. Also Heuer Fernandes war der bessere Torhüter in dem Spiel, auch wenn Pavlenka uns zuletzt auch ein paar Dinger noch rausgekratzt hat, aber was er abgeliefert hat, wirklich großen Respekt an diese Leistung.
Danke. Also wie ich auch schon öfter gesagt habe, Fernandes ist einfach eine Bank hinten. Das gibt einem Selbstvertrauen und das ist einfach ein richtig starker Torhüter. Aber ich habe eine Frage zu Pavlenka. Und zwar, hat der eine Strumpfhose an oder hat der seine Stutzen mit übers Knie gezogen? Weil als ich ihn kurz zum ersten Mal aus dem Augenwinkel habe agieren sehen, dachte ich, der Mann hat einfach übertrieben gebräunte Beine, weil er so braune Stutzen anhat, ne?
Und er stand also, ja auch in der ersten Hälfte in der Sonne, also auf der Sonnenseite im Stadion im Tor. Und ich glaube, das war ein bisschen bewusst bei der Platzwahl, dass wir diese Seite kriegen können. Kann das sein? Mit dem Blenden?
Ah, das weiß ich nicht. Naja. Also ich denke, aber das wird dann entschieden.
Also er trägt auf jeden Fall immer so eine Sportleggings drunter, das weiß ich.
Ach so, ja, weil ich hatte mich gefragt, es sah halt so aus, weil sein Gesicht so schneeweiß und seine Beine sahen aus, als ob er im Urlaub gewesen wäre. Und dann erst beim näheren Hingucken, dann habe ich mich nämlich auf ihn konzentriert, ist mir aufgefallen, dass das aussieht, als hätte er seine Stutzen bis richtig unter die Hose gezogen.
Ja, okay, ich glaube, Zeit für Urlaub hatte er nicht in letzter Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob er so eine Solariumsmaus ist, aber ich glaube, es ist die Leggings, die er immer trägt. dann haben wir in der 19. Minute vermeintlich den Ausgleich durch Haier, der ja zurückgenommen wird, weil Pavlas den Ball dann wohl schon fest in den Händen hatte und Haier sich wohl auch so ein Stück weit auf Toprak gestützt hat. Und dann hatten wir natürlich auch wieder den obligatorischen Toprak-Schreckensmoment. Den haben wir damit dann auch abgehakt. Der musste ja kommen. Ich war froh, dass er so früh kam, dieser Moment. Dann konnte ich mich erstmal wieder beruhigen für den Rest des Spiels. Aber ich fand es richtig, dass es zurückgenommen wurde in der Situation, weil Pavlenka hatte den Ball halt schon zwischen den Handschuhen.
Ja gut, dann sind wir bei unserer ersten Meinungsverschiedenheit angelangt, denke ich, in dieser Folge.
Bitte.
Halt logischerweise, diese Meinung ist beeinflusst dadurch, dass ich auf einer Seite stehe, ganz klar. Aber auch, ich sag, das ist kein Foul gewesen. Ich sag, das Tor hätte zählen müssen, einfach aus dem Grund, da ich das Eingreifen nicht stark genug finde. Und das bisschen Abstützen auf den älteren Herrn eurerseits, finde ich, ist nicht genug.
Dieses ältere Herrenbashing, finde ich, geht langsam zu weit hier.
Ey, das ist doch lieb. Ich hätte jetzt auch irgendwas wie alter Knacker sagen können, aber der ältere Herr bei euch im Team, so,
er ist
doch liebevoll.
Er ist eigentlich nicht mal so alt. Naja, okay. Also ich finde es richtig, dass das Tor nicht gezählt hat, weil da wirklich klar wurde, dass er sich auch aufgestützt hat. Und er hat halt auch den Torwart dann behindert in dem Moment, wo er den Ball eigentlich schon hatte. Und das ist halt regelwidrig, deswegen, ich weiß, du bist mit den Regeln nicht so konform. Also du findest sie nicht so gut, wie sie sind. Du findest sie zu streng, aber da hat Siebert zumindest keine Fehlentscheidung getroffen, meiner Meinung nach.
Ja, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich sage nur, dass ich solche Minimalkontakte, also ist jetzt nur meine Meinung, aber ich finde, dass diese Minimalkontakte nicht spielentscheidend sein dürfen, wenn sie eben irgendwo ein Tor verhindern dann. Aber naja,
Und
wir haben Regeln.
damit wären wir quasi in der 24. Minute bei dieser Schwalbe-Situation mit Weiser, wo er diesen Elfer danach noch fordern wollte. Aber ich habe mich eigentlich in der Situation nur gefragt, also ich finde es richtig, dass nicht gepfiffen wird, habe ich jetzt schon gesagt. Aber ich frage mich, warum er nicht vorher abzieht. Also in dem Moment, wo er den Ball bekommt, in der Situation, also die Position bei der Ballannahme, die war doch gut am 16er. Er hätte doch einfach mal abziehen können. Man hat doch gemerkt, dass er in der durch, also aus dieser Situation gelernt hat, weil später im Spiel hat er dann auch, glaube ich, zweimal mit Ballbesitz abgezogen, als es dann irgendwie so am 16er war.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass das jetzt logischerweise nicht nur bei unseren Teams vorkommt, aber auch bei ganz vielen anderen, dass Chancen nicht genutzt werden, weil irgendwie sowas wie ein Strafstoß gefordert wird. Und das finde ich immer ganz ätzend mit anzusehen von Profifußballern.
Ja, entweder das finde ich auch immer ätzend, wenn die dann lieber auf so einen Foul gehen, um das mitzunehmen für einen Freistoß, Strafstoß, wie auch immer, statt eine Chance auszuspielen. Oder es ist dieses Borussia Dortmund-Syndrom, nenne ich das gerne, den Ball ins Tor tragen wollen.
Ja gut, okay, das gibt's auch und das trifft uns auch manchmal, dass man es halt versucht irgendwie zu schön zu machen und sich niemand traut, wirklich abzuziehen.
Das stimmt. Abgezogen hat dann aber in der 30. Minute jemand von uns. Da war auf jeden Fall eine Riesenchance nach einem Ballgewinn von Jung auf der linken Seite. Legt er den auf Duxch rüber. Das war eventuell knapp abseits, als Duxch den dann auf Bittencourt abgelegt hat. Aber Bittencourt ist ja an Heuer Fernandes sowieso gescheitert. Und da finde ich, hat er das erste Mal saustark gehalten, wirklich.
Ja, ich war auch in dem Moment richtig erleichtert, dass wir ihn zwischen den Pfosten stehen haben. Das sind so diese Momente, wo einem das Herz in die Hose rutscht. Und ich meine, ich wusste das vorher. Ihr habt einen respektablen Sturm, das muss man halt eben anerkennen, egal ob man es feiert oder nicht. Und Duxch und Füllkrug machen die Sache stark und gerade auch euer Mittelfeld unterstützt das ziemlich gut. Und da war ich einfach nur froh, so einen Mann wie ihn hinten stehen zu haben. Das hat er echt souverän gemacht.
Interessant, dass du sagst, unser Mittelfeld unterstützt das gut. Ich glaube, die Hälfte aller Werder-Fans würde jetzt sagen, wir haben ein Mittelfeldproblem, wir brauchen Sechser
Echt?
und
Ich
solche Sachen. Das
fand
sind so
Bittencourt
unsere.
und Schmid haben so gut unterstützt.
Ah, okay.
Also nur
Interessant.
meine mal, ich habe jetzt nicht primär auf euch geachtet, aber
Natürlich.
ich fand, da gab es natürlich schon ein paar gute Zuspiele. Ich bin so nett, ich bin so weich gespült
Nein, das ist
heute.
nicht, das hat nichts mit nett zu tun. Vielleicht ist das auch so ein bisschen diese Berufsblindheit, weißt du? Wenn du zu lange auf deinen eigenen Verein guckst und du Probleme siehst, wo andere noch gar keine Probleme sehen, weißt du? Und
Ja.
egal, ob es jetzt um euch geht oder um uns, es ist ja Meckern auf hohem Niveau gerade. Also wir sind beide unter den Top 5 in der Tabelle, haben noch mehr als nur die Chance aufzusteigen im Moment. Also es sieht ja relativ gut aus für uns beide. Und ich glaube, da versteifst du dich dann auch auf so Probleme und siehst vielleicht auch Probleme, die gar nicht so akut sind, wie du sie wahrnimmst in dem Moment.
100%. Ich habe so das Gefühl, das eigene Team ist für einen immer so ein Flickenteppich, wo man an jeder Ecke eigentlich irgendwas zu nörgeln hat. Und dann guckst du dir andere Teams an und die haben eigentlich genau die gleichen Probleme, weil es halt eben normal ist, dass Zweitligateams jetzt nicht auf Champions League-Niveau sind. So. Und das kommt einem vor, als ob jedes andere Team halt besser steht, besser spielt und dabei ist es eigentlich gar nicht so. Und wie du schon sagst, weil man einmal zu oft drauf geguckt hat, kommt es einem dann anders vor.
Ja, genau, und das meinte ich. Dann 2 Minuten später, in der 32. Minute, war wahrscheinlich direkt der nächste Moment, in dem du dankbar für Heuer Fernandes warst, als Duxch ab der Mittellinie im Alleingang losgelaufen ist und den dann so gelupft hat, aber wirklich wieder saustark pariert.
Ja, der hat uns da auch einiges gerettet. Gerade so diese ersten 35 Minuten, also am Ende der ersten Halbzeit, wurde es dann langsam besser mit uns und da hat mir die Leistung dann auch gefallen. Aber so mindestens die erste halbe Stunde, wenn nicht etwas länger, da wart ihr halt echt am längeren Hebel und da hat uns Heuer Fernandes wirklich vor Schlimmerem bewahrt.
Ich würde schon sagen, es war halt die komplette erste Hälfte, denn die erste richtige Torchance für den HSV kam erst in der 44. Minute, als die Hereingabe von Jatta kam von links und Glatze den halt nur noch hätte einschieben müssen, er ihn aber nicht richtig getroffen hat und daneben gesetzt hat.
Trotzdem fand ich, dass diese Schreckensmomente, über die wir eben gesprochen haben, halt klar irgendwie so um die 30. Minute herum gestaffelt waren. Und deshalb gab es da schon Erstärken unsererseits. Trotzdem stimme ich dir zu, dass die erste Halbzeit klar an euch geht.
Ich glaube, dann können wir auch direkt über die zweite Halbzeit reden. Ihr seid deutlich besser aus der Kabine gekommen. Ich hatte auch in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, bei dem Pressing und diesem hohen Anlaufen und allem, was wir taktisch da aufgeboten haben, was ja gut funktioniert hat, um euch kalt zu stellen, dass das in der zweiten Halbzeit halt ein bisschen, ja, vermisst wurde. Einfach, weil das halt auch eine Spielweise ist, die schnell müde macht. Also es ist viel gelaufen, es war viel hin und her, es war viele Ballgewinne, viele Ballverluste auch und das Ganze macht das Spiel ja auch irgendwann schnell, wenn es nicht halt durch Schiri-Entscheidungen oder VAR unterbrochen ist und das hat uns, glaube ich, auch echt müde gemacht zum Teil.
Ja, das denke ich auch. Wir sind ja auch einfach lauffreudiger als ihr, ne? Ich glaube, ich erinnere mich daran, so irgendwelche Statistiken gelesen zu haben, dass ihr da nicht so lauffreudig dabei seid. Im Endeffekt. Und bei uns ist das halt jedes Spiel. Also jedes Spiel ist eine unglaublich intensive Laufarbeit der Spieler. Und es war halt einfach schön zu sehen, dass die Halbzeitansprache wohl wieder mal gewirkt hat. Und Meffert hat dann ja auch gleich in der 46. reagiert und ein schönes Tor, schön herausgespielt und quasi bevor ihr eigentlich warm wart, hat er uns da wieder zurück ins Spiel gebracht.
Ja, er wurde von unserer Abwehr leider allein gelassen in dem Moment und die Flanke kam halt wirklich gut und auch sein Abschluss war sehr gut, muss man einfach so sagen. Und dann haben wir das 1-1 eingeschenkt bekommen und dann gab es ja die nächste Elfmeterentscheidung in der 51. auf der anderen Seite. Also da muss ich sagen, das ist für mich ein klarer Handelfmeter und der ist auch indiskutabel, finde ich, weil die Regel, also die Regel jetzt mal außen vor, laut Regel ist es sowieso einer, aber auch so ist es ein klarer Handelfmeter, so weit wie die Hand da ausgestreckt war.
Leider sieht Jatta da ziemlich unglücklich aus. Laut Regel 100%, ja, muss ich dir zustimmen, ist leider ein Handelfmeter. Ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen nach anderen Regeln, aber für mich ist persönlich die Absicht entscheidend, die dort hintersteht. Und ich meine mir anmaßen zu können, zu erkennen, dass Jatta die Armbewegung trotzdem aus einer Drehung heraus gemacht hat und seine Arme nicht wegbeamen konnte. Deshalb, das ist jetzt nur für mein persönliches Regelverständnis. So, wäre es so, dass keine Absicht vorliegt, da irgendwie mit den Armen einzugreifen. Aber ich verstehe, dass es laut dem aktuellen Reglement gepfiffen werden muss.
Ich glaube ja nicht nur nach dem aktuellen. Also ich glaube, egal welches Reglement der vergangenen Jahre du anlegst, das ist halt ein Handelfmeter. Und ich würde mir halt nicht anmaßen wollen, beurteilen zu können, was Absicht ist und was nicht, weil dann landen wir wieder bei so Ermessensentscheidungen. Und das finde ich super schwierig, weil es ja eigentlich der Fairness halber sein soll, dass es dieses Regelwerk gibt, wie es das gibt. Ja, du kannst doch nicht
an. Das super nötig.
Du kannst doch jemandem nicht an der Nasenspitze ablesen, ob das jetzt Absicht war oder nicht oder ob das eine natürliche Armbewegung war oder nicht. Wenn das für mich natürlich ist, meinen Arm so dreimal im Kreis zu drehen, aber du findest das unnatürlich, weil du das nie tust, ja, dann ist das so. Aber dann können wir das halt damit nicht begründen.
Ich finde es ultra wichtig, diese Absicht ablesen zu können eben, weil natürlich macht ein menschlicher Schiedsrichter Fehler und liest das vielleicht anders, als du es gerne hättest, wenn du deinen Arm irgendwie dreimal um dich selber kreisen lassen willst oder so. Aber das ist doch die einzige Möglichkeit eigentlich, wie man das wirklich fair beurteilen könnte und nicht jeder Kontakt, egal ob er eingreifen wollte oder nicht, wird gepfiffen.
Ja, aber er steht doch im Strafraum, um zu verteidigen. Und in dem Moment, wo er seinen Arm nicht an seinem Körper lassen kann, sondern den ausstreckt, hat er halt Pech gehabt. Das ist dumm für Jatta, scheiße gelaufen, aber das ist eben die Regel. Du darfst den Ball nicht mit der Hand spielen. Und wenn es jetzt darum geht, dass wir jemandem wirklich die Absicht an der Nasenspitze ablesen sollen, kannst du mir nicht erzählen, jeder Abwehrspieler wird danach kommen und sagen, das war keine Absicht.
Ja, aber
jeder,
es liegt ja auch nicht
im
Ermessen dieses Abwehrspielers.
Selbst Maradona hätte damals gesagt, das war keine Absicht.
Maradona hat das, glaube ich, damals sogar gesagt, so nachdem, bevor
natürlich
das mit
jeder
der Hand
sagt
Gottes
das.
Kann. Nein, natürlich sagt das jeder Verteidiger, aber es liegt ja auch nicht im Ermessen der Verteidigung, es liegt im Ermessen des Schiedsrichters eben. Und
ja, aber dann ist der Schiedsrichter doch noch angreifbarer, wenn er persönlich beurteilen soll, was Absicht ist. Absicht ist etwas so Subjektives.
Ja, aber die Regel kannst du doch so nicht beibehalten, wie sie jetzt ist.
Nein,
Dass
das sage
du
ich
als
auch
Abwehr.
nicht.
Ja, okay. Also ich sehe, wir haben da irgendwie einen Konflikt, so, aber es ist halt unmöglich, wie diese Handregel jetzt für Abwehrspieler ist. Du kannst, also die bringen das ja teilweise im Training schon bei, dass du nur noch verteidigst mit den Händen auf dem Rücken. So, ich weiß nicht, ich stelle es gerade nach, also für alle, die sich das vorstellen wollen, ich weiß nicht, warum ich es gerade mache, aber es hilft mir beim Denken.
Ist
Nur das,
intuitiv.
ja, es ist halt mega intuitiv, ich war auch mal Verteidigerin. So, aber es ist halt. Es ist doch Schwachsinn. Du kannst dein Gleichgewicht nicht richtig halten und deine Arme sind nun mal eine Extension deines Körpers, Anglizismen, so. Und die helfen dir, Gleichgewicht zu halten, sie helfen dir halt zu spielen und natürlich drehst du die dann auch mit. Und wenn du dich als Verteidiger die ganze Zeit darauf konzentrieren musst, dass die quasi non-existent sind und dass da bloß nichts rankommt und dass sie so krass angelegt sind, wie es nur geht, dann ist da doch kognitiv viel zu viel los in dem Moment.
Natürlich ist das eine Überforderung und natürlich war das früher alles mal einfacher, als das noch nicht so eng gesehen wurde. Aber ich finde, dass es viele Spiele in der Geschichte gibt, die einfach gut Grund genug sind, warum es eine richtige Handelfmeterregel geben muss. Und da musst du dann halt sehen, ich habe auch schon Vorschläge, lauter wilde Vorschläge gelesen, dass ein Handelfmeter nur gepfiffen werden soll, wenn das Handspiel auch einen klaren Torschuss verhindert hat, der zum Tor hätte führen können. Wenn das Handspiel im Strafraum eine Flanke verhindert, dann soll man lieber einen indirekten Freistoß geben. Also da wird so viel diskutiert um diese Regel, weil sie nicht perfekt ist. Und das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass sie auch nie perfekt sein kann, wenn wir uns auf Kategorien der reinen Subjektivität berufen wie Absicht. Also da muss es andere Kategorien geben, an denen wir das festmachen, was ein Handspiel ist und was nicht, aber nicht an persönlicher Absicht.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die jetzige Regel, wie wir sie haben, auf jeden Fall überarbeitungswürdig ist.
Darauf können wir uns einigen und auch darauf, dass der zweite Elfmeter wirklich klarer ein Handelfmeter war als der erste. Denn der erste war keiner, finde ich.
Jedenfalls, wir haben
Komm,
ja auch darauf schnell
Marie-Eingeständnisse.
reagiert. Nee.
Okay, dazu kriege ich dich heute nicht mehr. Ist völlig legitim nach einer Derby-Niederlage.
Ich wollte gerade sagen, erwarte nicht zu viel von mir. Ich bin schon
I
echt.
don't.
Nee.
Ich
So.
erwarte nicht zu viel. Kommen wir zu eurer Reaktion. Lass mich noch kurz erwähnen, dass Füllkrug wirklich sehr verschmitzt diesen Elfmeter geschossen hat. Es war schon echt frech. Aber er war drin, er
Ach so.
hat gezählt. Es war das 1-2 für uns.
Dazu noch eine Sache, Frage. Ich weiß, dass Füllkrug komplett legal geschossen hat, auch den Regeln entsprechend. Dahin soll das Ganze gar nicht gehen. Aber dieses Abstoppen, dieses Hinauszögern, das ist nur meine Meinung. Ich wollte dich fragen, wie du darüber denkst. Ich finde das maximal frech. Also
Ich
ich
finde
finde
es
das
auch.
auch unfair dem Torhüter gegenüber, auch wenn es
Ja.
regelkonform ist.
Ja, es ist ja, es soll ja eine flüssige Laufbewegung sein. Du darfst verlangsamen, aber nicht komplett stoppen. Aber diese Regel wird halt von allen Stürmern, die Elfmeterschießen, so hart ausgereizt. Ich meine, sieh dir Lewandowski an. Also
Ja.
er behauptet ja auch, das wäre kein Abstoppen, aber ganz ehrlich, er reizt halt einfach nur das, was im innerhalb der Regel möglich ist, bis zum Äußersten aus. Und das machen ja alle. Und ich finde es halt dem Torhüter gegenüber auch völlig unfair. Ich finde es aber in dem Maße dann eher unfair von der Regel als vom Spieler. Weil die Regel
Ja,
lässt
das
es ja
meinte ich,
zu.
ja.
Ja.
Genau, ich meinte gar nicht den Spieler an sich, weil wenn die Regel es erlaubt, dann ist das halt nun mal so. Ich
Ja, aber auch
meinte halt, dass.
generell war der frech geschossen von Lücke so flach. Weißt du, das war schon so aufziehen, bisschen.
Ja, natürlich, es ist ja auch irgendwo ein Derby, ne?
Ja,
Das,
kann
also.
man, da verstehe ich auch, wenn HSV-Fan sich dann aufregt über ihn. Ist
Ja,
okay.
tue ich nicht mal. Er ist ein Spieler, er macht sein Ding und natürlich möchte er für seine Mannschaft das Beste erreichen. Da habe ich auch Verständnis für wahrscheinlich mehr als andere HSV-Fans. Aber ich versuche es aus einer fußballerischen Perspektive zu sehen. Nur ich finde, da müsste es halt auch irgendwie eine Regelanpassung geben. Ich finde das so unfair dem
Ja.
Torhüter gegenüber.
Verstehe ich. Dann haben wir auf jeden Fall nach diesem Elfmetertor zum 1-2 für Werder eine Phase, in der ihr euch nicht nur Mut anspielt, würde ich sagen, sondern euch einfach selber darin bestätigt, dass ihr das locker noch drehen könnt, was ja auch eigentlich dann in der Luft lag. Aber das war halt auch selbstgemachtes Leid so von Werder. Wir waren nachlässiger, wir haben das Pressing viel weniger betrieben, wir haben uns zum Teil relativ früh dann auch hinten reingestellt, sodass mehr Räume für euch offen waren. Und dann kam es jetzt in der 64. Minute zum ersten Mal dazu, dass Pavlenka wirklich gefordert war und dann direkt doppelt halten musste.
Ja, genau. Das war halt auch für mich schön zu sehen, weil man dann direkt wieder reagiert hat auf eben den Elfmeter. Und ich meine, egal, ob das jetzt alles den Regeln entspricht oder nicht, das ist ja unglaublich demotivierend einfach, wenn du dagegen anspielst. So, wenn du
Ja,
zwei
zweimal in
Tore schon
Rückstand geraten, ist scheiße.
auch noch durch einen Elfer, nicht aus dem Spiel heraus. So, das ist etwas, was unglaublich auf die Mentalität geht, wenn du die zurückliegende Mannschaft bist. Und dafür, fand ich, haben wir uns in der zweiten Hälfte absolut toll präsentiert und erholt. Und auch große Teile der Statistik sprechen in diesem Fall hierfür. Und also bevor wir jetzt abschließen, und natürlich, da sind noch Tore gefallen und darüber sprechen wir, aber wollte ich einmal sagen, bevor ich es vergesse, ich bin, egal wie es ausgegangen ist, stolz auf dieses Team und das war in der zweiten Hälfte toller Fußball, den wir gespielt haben.
Finde ich, kann man auch sein, wenn man so aus der Kabine zurückkommt. Also Werder hatte auch schon Spiele. Wir sind ja durchaus eine Mannschaft der zweiten Hälfte gewesen eigentlich in den letzten Wochen. Und eigentlich ist es genau das Gefühl, was ich halt kenne, dass man dann in der zweiten Hälfte aus der Kabine kommt und viel Druck macht, zeigt, dass man da ist und auch auf Sieg spielt. Und das haben wir halt dann ein bisschen vermissen lassen, was euch zum Vorteil kam, weil ihr eh giftig wart ohne Ende, was natürlich ist. Damit muss man rechnen in einem Nordderby, dass der Gegner, wenn er zur Pause 0-1 hinten liegt, dass er dann giftig aus der Kabine kommt. Und dann ist es halt auch nicht verwunderlich, wenn wir nachlässiger werden, dass ihr die Räume natürlich nutzt. Deswegen, ich fand es in der 71. dann einen guten Wechsel, als Rapp für Bittencourt draufkam, weil Rapp auf jeden Fall mehr Zweikampfstärke nochmal mitbringt. Bittencourt hat mir dann nicht so gut gefallen, wo du ja schon gesagt hast, dass du eigentlich gut fandst, wie er unserem Stürmerduo zugearbeitet hat in der ersten Hälfte. Da lag ihm die zweite Hälfte nicht so sehr, weil es da ja eher darauf ankam, sich in Zweikämpfen zu behaupten und das Spiel halt nochmal irgendwie versuchen zu dominieren, obwohl der HSV ja gerade so eine erstarkende Phase hatte. Deswegen, ich fand das einen sehr, sehr guten Wechsel. Und das ist ja alles dann resultiert in der 76. Minute in dem 1:3 durch Duxch. Leider nach Ballverlust von Jatta. Er hatte echt zwei unglückliche Momente in diesem Spiel. Das tat mir dann noch sehr leid. Aber ich muss sagen, ich fand es überragend, wie Duxch das dann selbst einleitet, indem er den Ball auf Schmid spielt, der auf Rapp im Zentrum ablegt und Rapp den dann in den Rückraum schiebt für Duxch und er ihn dann links ins Tor schiebt. Also es war wirklich eine gute Kombination, gut gemacht. Da war man wachsam. Da war so 2 Minuten lang das zu sehen, was ich an der ersten Hälfte so gut fand. Weißt du, dieses Frühpressen, Frühdruck machen, Ballgewinne erzielen, daraus Chancen erspielen. Und da war heuer Fernandes dann auch ohne Chance. Also da kannst du dem Torhüter keinen Vorwurf machen, weil er ja auch nicht viel gesehen hat, dadurch, dass der Ball aus dem Rückraum kam und er halt eigentlich auch mit einem Aufbauspiel seiner Mannschaft ja gerechnet hat.
Klar, nee, Jatta sieht da überhaupt nicht gut aus. Allgemein das ganze Spiel über war Jatta nicht nur in den beiden Situationen nicht überzeugend, sondern generell, also viele Ballverluste. Natürlich hat er auf seiner Seite auch mit Duxch, Jung, Schmid und Friedel einige, die ihm entgegenstehen und die ja auch durchaus qualifiziert dafür sind. Warum sind wir so nett zueinander?
Danke.
Egal, egal, heute sind wir gönnerhaft unterwegs.
Spread the
Nee.
love.
Spread the love. Not make love, not war. Okay. So, jedenfalls, Jatta war allgemein nicht so gut unterwegs. Ich habe ihn trotzdem nicht so kritisch erlebt wie viele andere HSVer wahrscheinlich. Ich denke eher, dass es nicht Jattas Einzelschuld war, sondern dass man logischerweise gewittert hat, es ist mehr drin hier im Spiel. Wir sind momentan die stärkere, pressendere Mannschaft. Und wir haben ja auch dementsprechend gewechselt. Reiß ist rausgegangen, hat so nicht so stark überzeugt, meiner Meinung nach. Und Kinzombi ist gekommen und ich fand, Kinso hat das richtig stark das Spiel übergemacht, was er gemacht hat. Und ich war echt überrascht, weil er in der Vergangenheit eher zu den Spielern gehört hat, die ich nicht so stark empfunden habe. Aber ich fand, er hat vorne gut bedient, war halt strategisch ein gutes Tor von euch, muss man sagen. Gerade in einer Phase, wo wir stärker geworden sind und es war gut herausgespielt am Ende. Und es war ja auch euer einziges Tor aus dem Spiel heraus. Und das
Den musstest du
war's.
auch nochmal setzen, jetzt einmal, ne?
Ja, das darf ich.
Da war ja auch noch ein Abseitstor aus dem Spiel heraus,
Oh, das
vor
hatten
dem
wir ja
ersten
auch.
Elfer, ja. Aber Man muss schon sagen, das war eine Phase, in der ihr so stark geworden seid. Da war ich so glücklich darüber, dass wir trotzdem nochmal mit dem Pressing diesen Torerfolg erzielen konnten und halt auf 1:3 hochstellen konnten für uns, weil das auch so ein bisschen Sicherheit gegeben hat hinten raus. Und man muss ja dann auch sagen, ab der 80. Minute, in der Glatzel dann das 2:3 macht, da kommt Jung halt zu spät zum Ball und dann schießt Glatze quasi auch gegen Pavlenkas Laufrichtung, also auch ohne Chance, habt ihr gut rausgespielt, muss man einfach sagen. Ab da war ja auch in jeder Sekunde möglich, dass dieser Ausgleich fällt. Also man muss sagen, in der letzten Viertelstunde maximal, aber auch in der letzten halben Stunde, in der zweiten Hälfte generell kann man eigentlich sagen, aber in der letzten Viertelstunde am ehesten war ich sehr unzufrieden damit, wie wir uns gegen den Ball dann. Also, dass wir uns generell nur noch gegen den Ball aufgestellt haben, dass wir gar nicht mehr versucht haben, irgendwie das Spiel auch mal zu machen, Ballbesitz zu bekommen, fand ich sehr schade, weil eigentlich dachte ich, wir hätten dieses Selbstbewusstsein, ein Spiel auch mal so anzugehen, dass wir uns jetzt nicht bei 1:2 oder dann halt 1:3 hinten reinstellen und warten, weil wir ja wissen, dass Ballbesitz euer Spiel ist und so haben wir euch ja auch stark werden lassen. Das hat mich echt geärgert zum Teil.
Ja, genau. Ballbesitz ist halt unser Ding. Wir hatten, ich glaube, fast 70% Ballbesitz am Ende und ich glaube, wir hatten über doppelt so viele
63, glaube
Pässe.
ich.
Ich glaube, 67 oder so. Aber ja, ist ja auch egal. Es ist jedenfalls deutlich gewesen. Und die letzte Viertelstunde hat quasi nur noch unser Spiel stattgefunden. Umso ärgerlicher ist es, dass man das Tor dann, also für mich, für dich wahrscheinlich nicht, ist es, dass man das Tor nicht erzielt hat. Ich denke, kein Bremer hätte sich beschweren dürfen, wenn es 3:3 ausgegangen wäre, gerade durch diese Schlussphase. Aber es hat dann eben nicht gereicht und besonders ärgerlich war, dass es eben in der Nachspielzeit schon dieses Abseitstor gab. Auch wieder eine haarscharfe Entscheidung und das ärgert einen dann halt und man geht dann ziemlich frustriert daraus.
Ja, zum Nachtrag, du hast recht, es waren auf jeden Fall doppelt so viele Pässe. Der Ballbesitz war bei 67% am Ende. War wahrscheinlich auch nochmal eine Korrektur nach Spielende. Da wird ja immer noch so ein bisschen geguckt, um die Statistiken genauer zu fassen, wenn das Spiel dann vorbei ist im Nachhinein. Aber ja, wie du gesagt hast, was wir noch besprechen können, finde ich, in der 80. bei dem 2:3 durch Glatzel, ist das Foul an Duxch in der Nähe des Mittelkreises, was ja eben nicht gepfiffen wurde, weil der Ballbesitz für den HSV halt weitergelaufen lassen wurde von Siebert und dadurch halt dann auch das Tor entsteht und man muss jetzt halt gucken, ob man argumentiert, dass das derselbe Angriff ist oder nicht, ob das in eins durchläuft und wie viel Zeit halt eben dazwischen lag. Also Duxch liegt dabei nach dem Foul durch ein auf jeden Fall gestrecktes Bein, das hat man im Nachhinein in der Aufnahme auf jeden Fall gesehen. Liegt er am Mittelkreis? Das lag 48 Sekunden vor dem Treffer, den Glatzel erzielt hat. Und 48 Sekunden sind also zu weit im Voraus, als dass man das nachträglich pfeifen kann, damit das Tor nicht zählt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da bin ich mir mit der Regelauslegung auch nicht so genau. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ich will jetzt mich auch hier nicht hinsetzen und fordern, dass man das pfeifen muss und dass das Tor nicht zählt, weil das Tor war gut rausgespielt. Und unser Abwehrspieler kam ganz klar zu spät in der Situation. Aber eigentlich wäre das ein Foul gewesen, was man hätte pfeifen müssen bei einem gestreckten Bein, egal wie großzügig du deine Linie anlegst. Ob ich es jetzt im Nachhinein noch gepfiffen hätte, nachdem ein Tor gefallen ist, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, ich finde das schwierig. Ich finde, 48 Sekunden sind in einem Fußballspiel eine Zeit, in der sehr viel passieren kann. Und ich würde es auch gar nicht an der Zeit messen, sondern einfach daran, dass es des Schiedsrichters Verantwortung ist, zu entscheiden, ob das Spiel weiterläuft oder nicht. Und ich denke, wenn ein Tor fällt, also jetzt nicht nur für uns, sondern so allgemein, dann musst du das geben oder du musst dich im Moment des Fouls dafür entscheiden, halt den Spielfluss jetzt zu unterbrechen. Also
Also du
eins
bist
von
generell
diesen.
dagegen, nachträglich das noch zu pfeifen und das Tor
Ich, ja,
zurückzunehmen.
also ganz ehrlich, das ist jetzt, es wird wieder subjektiv, Leute, I'm sorry. Aber natürlich bin ich dafür, weil es passt halt auch zu der Linie, die ich als nicht sehr beliebter Schiedsrichter fahren würde. Weil
Sehr
es eben so ist.
selbstreflektiert.
Ja, ich bin selbstreflektiert, aber ich stehe halt auch eben zu meiner Meinung. Und das ist mein Podcast, also cringet alle zu Hause rum. So, und Nee, ich bin halt einfach dafür, dass jede einzelne Unterbrechung, die im Nachhinein hinzugefügt wird, dem Spiel und dem Spielfluss und dem Spielverlauf schadet. Und der Schiedsrichter hat sich in der Sekunde halt eben zu entscheiden. Und das dann zurückzunehmen, hat nicht nur auf den Spielverlauf Einfluss, sondern es hat eben auch krass auf die Mentalität der Spieler Einfluss. Dass du dir halt gar nicht sicher sein kannst, bei jedem Tor musst du quasi warten, gab es jetzt mal überspitzt 10 Minuten vorher irgendeinen Foul. So, und du merkst es halt auch, wenn die Spieler und die Fans sich nur noch verhalten, freuen können über Treffer, und das kann es nicht sein.
Ja, das hast du bei Glatzel halt auch gemerkt in der Situation, weil ihm ja bewusst war, dass Duxch noch liegt am Mittelkreis. Deshalb, ich verstehe, was du meinst, wenn man mit den Emotionen argumentiert und auch mit dem Spielfluss. Und es gibt aber halt Szenen, die siehst du als Schiedsrichter in dem Moment, wo sie passieren, nicht so klar. Und dann ist halt die Frage, welchen Preis willst du zahlen? Willst du jetzt kurz pfeifen, um dir das anzugucken und dann zu entscheiden, nee, das war ja kein Foul? Oder lässt du es laufen und musst dann im Nachhinein drauf gucken. Dann hast du aber entweder eine Torchance, die durch zu frühes Abpfeifen gar nicht zustande kommt, oder zu spätes Abpfeifen eben zu einem Tor geführt hat, was dann zurückgenommen werden muss. Also ideal finde ich das alles nicht.
Nee, das ist es auch nicht. Das ist auch eine schwierige Entscheidung und ich verstehe es nur. Ich spreche mich dann ganz klar dafür aus, lieber die Situation direkt zu regeln und dann
Also, dass es gar
eben.
nicht mehr zu eurem Angriff hätte kommen können, dass ihr neu aufbauen hättet müssen.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt blöd, weil es in dieser Situation ein Tor verhindert hätte, aber ich finde es noch viel fataler, im Nachhinein ein Tor abzuerkennen. Das ist einfach so demoralisierend in dem
Gehe ich
Moment.
mit. Die Lösung wäre auch das, womit ich eher leben könnte. Weil wenn wir und ehrlich sind und uns das eingestehen und das müssen wir, es gibt halt eben keine ideale Lösung. Es ist genau wie bei der Handspielregel. Es wird nie eine ideale Lösung geben.
Oh, und wir werden uns ewig streiten können in unseren Folgen.
So sollte das Märchen hier aber nicht enden.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber das Spiel hat geendet. Das war kein märchenhaftes Spiel, aber es hat geendet mit den 3 Punkten für euch.
Ja, also nach dem Tor in der 80. habt ihr 10 Minuten, sogar fast eine Viertelstunde eigentlich, gab ja 6 Minuten Nachspielzeit, nochmal richtig, richtig Druck gemacht. Duxch musste dann leider runter nach der Aktion am Mittelfeld, weil das gestreckte Bein ihm wohl doch irgendwie dann, ich glaube, der Unterschenkel war es, den so getroffen hat. Dann kam Dingschi rein und Toprak wirklich wieder ganz wichtig hinten beim Verteidigen, hat da zwei echt dicke Dinger noch rausgerettet, die sonst vielleicht zu einem Ausgleich hätten führen können. Dann kam halt noch Agu für Weiser, das war halt, muss man zugeben, um halt Minuten von der Uhr zu nehmen. In der 90. die 6 Minuten obendrauf, legitim. Es waren halt mehrere Entscheidungen. Es waren 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Da kannst du schon mal 6 Minuten drauf geben, auch wegen dem VAR und dem Handspiel dann. Und dann
Ja.
haben wir eben in der 93. Minute noch den Kopfball von Glatzel. Da war ich echt froh, dass Rapp eingewechselt worden ist vorher. Allein weil er ein bisschen mehr Größe mitbringt als Bittencourt und weil er Glatzel in der Situation halt auch genau richtig unter Druck setzt. Und Pavlenka hält den Ball ja dann auch. Weil ich glaube, wenn Glatzel besser an den Kopfball gekommen wäre, den besser platzieren hätte können, wenn Rapp nicht so Druck gemacht hätte, hätte das anders ausgehen können. Also gute Abwehrleistung an dieser Stelle von Rapp, der auch in der vergangenen Woche, als Bittencourt ja gelb gesperrt war, auch eine gute Performance hingelegt hat, wie ich finde. Dann haben wir halt noch den Pass von Heuer Fernandes, den fand ich echt stark, muss ich sagen, in der
Ja.
95. vorne rein. Leider abseits. Ihr habt ja wirklich alles vorne reingeworfen. Also für so eine Haltung in einem Ligaspiel Respekt. Also finde ich richtig stark. Sowas wünsche ich mir halt dann auch von meiner Mannschaft. Und ich finde, im Hinspiel-Derby haben wir das ja auch gezeigt, obwohl es bei uns ja relativ. Und also, ich weiß nicht, die Aussichten waren nicht mehr so groß wie jetzt bei euch, da noch was zu holen, weil es ja 2-0 ausgegangen ist. Aber Pavlenka hält auf jeden Fall nochmal stark und dann in der 96. Minute ist es dann vorbei.
Ja, das stimmt. Ich fand die Schlussphase sowieso richtig, richtig toll.
Nervenzehrend für mich.
Ja, sehr, sehr nervenzehrend. Aber auch, dass Heuer Fernandes da das Spiel so aktiv mitgestaltet. Das war, wenn ich jetzt so mein Fazit aus dem Spiel ziehen sollte, ich hatte nicht Angst vor einer Niederlage gegen euch. Ich hatte eher Angst im Hinblick auf die Spiele, die noch anstehen, dass mir das Team nicht gefällt, was gegen euch antritt. Weil mir war bewusst, dass ihr ein gutes Team habt. Jeder, der Augen hat, weiß, dass es bei euch momentan läuft. So, das kann man euch jetzt nicht mögen. Und zur Info, wir mögen das jeweilige Team des anderen immer noch nicht. Wir sind halt nur nett zueinander.
Scheiß
Und wir.
HSV.
Scheiß Werder Bremen. Und wir kennen uns halt mit Fußball aus. Und deshalb reden wir so. Aber ich habe ein Team gesehen, was gekämpft hat bis zum Schluss. Und ich hatte das schon mal gesagt. Und du weißt das auch, dass ich immer dafür bin, am Ende alles nach vorne zu werfen und
Auf
auf
jeden
alles oder
Fall.
nichts zu gehen. So. Also, und wenn es dann 4-2 ausgegangen wäre, scheißegal. Wir haben alles nach vorne geworfen. Wir sind auf das Unentschieden gegangen. Und es hat nicht geklappt. Aber trotzdem stehe ich voll und ganz hinter der Leistung meiner Mannschaft heute.
Finde ich völlig legitim. Und ich glaube, jeder Werder-Fan muss sich auch eingestehen, dass es andersrum genauso ist. Also wenn das Spiel quasi genau in die andere Richtung gelaufen wäre, ich weiß nicht, wie unzufrieden wir gewesen wären mit der ersten Elfmeterentscheidung, mit diesem knappen noch Ausgleich, der hätte fallen können, der nicht gefallen ist. Also da waren schon viele Szenen dabei, wo du als HSV-Fan am Ende auch sagen kannst, ich bin stolz, dass die Mannschaft sich nach so einer ersten Hälfte, in der wir Tim Walters Fußball ja klar die Grenzen aufgezeigt haben mit unserem Pressing, dann nochmal so zurückzukommen, finde ich sehr gut. Und vielleicht ist es ja auch der Anstoß für eure Mannschaft und für Tim Walter, daraus zu lernen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich einen Gegner habe, der mir nicht den Ball überlässt. Und wie spiele ich gegen jemanden, der hochpresst, der früh rangeht, der nicht so eine Scheu hat wie der durchschnittliche Zweitligist, ohne das jetzt despektierlich zu meinen gegenüber den anderen Vereinen der zweiten Liga. Aber da sind ja noch Dinge. Und für Werder, finde ich, waren es nicht nur die 3 Punkte und die Tabellenführung, die natürlich wunderbar schmecken, sondern auch die Erkenntnis, dass wir auch gegen die guten Spitzenteams in der zweiten Liga punkten können. Weil das ja wichtig ist, weil wir
Die
jetzt noch Spiele
Erkenntnis
vor uns
braucht ihr,
haben.
ja.
Ja, wir haben noch Spiele vor uns, wirklich. Wir haben fast alles noch vor uns, was da oben mitschwimmt, nach euch jetzt noch. Und halt Dresden nächste Woche, da können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, über die anderen Spiele. Aber ich glaube, wir können uns auf das Abschlussfazit einigen. Die erste Hälfte hat klar uns gehört, die zweite Hälfte klar euch. Und am Ende würde ich sagen, steht es 1-1 im Nordderby.
Ja, das 1-1 verfolgt uns HSV-Fans. Nee, ihr braucht das auf jeden Fall auch, diese Bestätigung, dass ihr gegen gute Teams ankommt, weil ihr habt echt ein toughes Schlussprogramm. Da muss ich sagen, können wir uns glücklicher schätzen, obwohl wir eher geschwächelt haben gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Aber nach dem, was ich heute gesehen habe, wir haben aus der ersten Halbzeit gelernt, wir haben direkt reagiert, bin ich ziemlich zuversichtlich.
Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal die weisen Worte des Ole Werner anmerken, der natürlich immer recht hat, wenn er sagt, du kannst an der Hand der Tabelle nicht ablesen, wie ein Spiel ausgeht. Und wer das immer noch glaubt, hat die zweite Liga nicht verstanden.
Dem muss ich zustimmen. Worüber sprechen wir denn als nächstes? Wir haben jetzt ziemlich lange und breit das Nordderby analysiert, aber ich glaube, dafür hören uns die Leute auch.
Außerdem ist das Nordderby etwas, das hat eine breite Analyse verdient. Und ich glaube, die haben wir hiermit mehr oder weniger fachlich und mehr oder weniger emotional liefern können, würde ich sagen. Aber es gibt noch, wir können auch kurz auf die Spiele in der nächsten Woche schauen. Also wir spielen gegen Dresden. Das wird, glaube ich, kein einfaches Spiel. Schmied ist jetzt gesperrt durch die Gelbe, die er in diesem Spiel bekommen hat. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwie mit diesem zweikampfstarken Fußball klarkommen. Also ich bin relativ zuversichtlich. Ich würde vielleicht sogar den Vorschlag machen, Rapp in die Startelf zu packen, auch wenn Bittencourt spielen darf, weil ich ihn für zweikampfstärker halte. Ich bin gespannt, wie Ole Werner das aufstellt. Und dann, ja, ich glaube, es wird ein sehr hartes Spiel. Es wird dreckig. Es wird auf jeden Fall dreckig gegen Dresden. Aber ich hoffe auf 3 Punkte.
Ja, bei Dresden läuft es ja auch nicht. Also ihr grätscht da eigentlich zu einem guten Zeitpunkt rein, obwohl ich natürlich für Dynamo bin, Fan seit Tag
Natürlich
1, ne?
Bettwäsche und so.
So, ja,
Eigentlich müssen
klar.
das 3 Punkte sein.
So, ja, von außen betrachtet schon eben. Und bei uns wird es anstrengend. Wir haben ja englische Woche. Wir haben am Mittwoch direkt das Pokalspiel und dann am Samstag schon das Spiel gegen Nürnberg.
Sag doch mal kurz erst was zu Nürnberg und dann können wir danach mal auf die Pokalpartien blicken und auch mal über die anderen Spiele noch ein bisschen reden.
Können wir mal. Es gibt ja auch noch ein bisschen was anderes natürlich als das Nordderby und unsere
Es
Vereine.
gibt nur Werder und den HSV eigentlich im Norden. Da ist nichts.
Ja, wir etablieren das. Alles andere raus. Eigene Liga.
So 34 Spieltage in der Saison Werder HSV, stell
Ey,
mal
Lena,
vor.
danach, ich glaube, danach sind wir keine Freunde mehr. Ich
Einmal
weiß
das
nicht.
und ich glaube, es würde super öde werden.
Ich glaube.
Weil spätestens so nach 5 Spieltagen hast du ja irgendwie raus, was der Gegnerverein da so fabriziert. Ich glaube, wir hätten krass viele Trainerwechsel in der Saison. Also ihr seid ja eh anfällig für diese Art von Strategie, öfter mal den Trainer zu wechseln. Aber wenn du 34 Spieltage gegen dieselbe Mannschaft spielst, dann musst du ja irgendwann mal neuen Wind reinbringen. Also es wird hart rotiert werden, glaube ich. Es wird Trainerwechsel ohne Ende geben und diese Saison wäre halt einfach auch nicht cool.
Nee, es wäre gar nicht gut anzusehen. Und vor allem, wir hätten auch einen hohen Schiri-Verschleiß, weil eine Seite wäre garantiert nie mit der Leistung zufrieden, wie es ja eigentlich immer so ist.
Ja, eigentlich
Und
könnten wir dann gar keinen Schiri mehr einsetzen, dass wir irgendwann so eine Sondergenehmigung, wo Werder und der HSV endlich mal an einem Strang ziehen, herbeiführen, dass Gräfe wieder pfeifen darf, weil wir uns auf niemanden mehr einigen können, der aktiv ist.
ich glaube, am meisten wären noch für ihn, ja. Aber gut, kommen wir vielleicht
34
zu.
Spieltage Nordderby, Leute.
Und
Petition
der
wird
arme
demnächst
Gräfe,
gestartet.
ey, weißt du, der arme. Na gut, wir wollen ihm das nicht antun. Jedenfalls, Nürnberg. Schwierige Aufgabe, weil es auch wieder ein Spiel mit einem fast direkten Tabellennachbarn ist. Nur trotzdem bin ich richtig guter Dinge, gerade weil das gegen euch gegen Ende besser wurde. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man sich gegen Ende eines Spiels steigert, statt einen Leistungsabfall zu haben, dann gibt das nochmal eine Motivation eben fürs nächste Spiel, es dort zu vollenden. Und ich glaube, Nürnberg hat keine Chance. Ich bin jetzt mal richtig optimistisch.
Oh. Interessanter Take. Wir sehen, ob es dazu kommt. Und bis dahin schauen wir jetzt mal auf die anderen DFB-Pokalspiele. Und auf euer Spiel würde ich sagen, direkt als erstes. Meinst du, das ist eine machbare Aufgabe, die ihr da vor euch habt im Viertelfinale?
Ja, wir hatten das ja schon mal besprochen. Ich weiß noch, als ich einen Wunschgegner nennen durfte bei der Auslosung, hast du mich irgendwie als Arsch bezeichnet oder so, weil ich Karlsruhe meinte, weil sie das auch vermeintlich leichteste Los sind. Ich denke, dass wir eine reelle Chance haben, aber ich muss jetzt auch so selbstreflektierend sein. Ich glaube, also spätestens im Halbfinale war es das dann, weil ich denke, dass dann nur noch Teams drin sein werden, gegen die wir nicht so eine Chance haben.
Okay, interessant. Ja, ich hatte dich beim KSC auf jeden Fall kurz. Ich glaube, ich habe dich auch direkt bei der Auslosung angerufen. Kann das sein? Irgendwas war da, weil ich mich so geärgert habe, dass Marie auch ihr Wunschlos dann auch noch bekommen hat. Also sie callt den vermeintlich leichtesten Gegner in dieser Viertelfinalrunde und dann kriegt der HSV ihn auch. Aber ja, ich glaube, das ist ein machbares Los. Ich glaube aber auch, dass der KSC dennoch nicht einfach zu bespielen ist. Also das ist auch.
Nein, das
Das
nicht.
wird, glaube ich, auch kein schönes Spiel, wenn ich das so sagen darf.
Nein, das wird es nicht. Und es wird auch garantiert kein hoher Sieg, wenn es denn einer wird. Ich werde natürlich drauf tippen. Aber Karlsruhe ist nicht zu unterschätzen. Und wir wissen alle, dass im DFB-Pokal Dinge passieren, die man im sonstigen Fußball nicht versteht und die sonst so nicht geschehen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das meistern und dass wir das schaffen. Aber wenn wir gleich hierauf im Anschluss auf die anderen Spiele gucken, da habe ich in jedem einzelnen Spiel eigentlich einen klaren Favoriten. Und
Dann hau mal raus.
wenn ich uns mit diesen Favoriten vergleiche, sieht es nicht so gut aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ja, kann ich machen. Ich starte mit Pauli gegen Union. Ich denke, da tippen wir beide auf Union, oder?
Ja, also Pauli strauchelt halt im Moment relativ stark in der zweiten Liga. Also die Konstanz ist halt raus, die es Anfang der Saison mal gab. Aber auch Union hat ja keine einfache Phase, seit Kruse weg ist. Deswegen finde ich das Spiel tatsächlich gar nicht so leicht einzuschätzen, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, wenn du liest, Erstligist gegen Zweitligist.
Nee, das meinte ich auch gar nicht so. Es liegt einfach daran, dass ich Fan des Unioner Fußballs bin. Ein
Ja,
Stück
und
weit.
eindeutig kein Fan von Pauli.
Ja, das ist natürlich bekannt. Deshalb, es ist natürlich auch Wunschdenken, dass Union gewinnt. Aber ich denke halt, dass dort schon Unterschied bemerkbar sein wird. Und wie du schon sagst, Pauli spielt nicht schlecht. Sie sind ja auch zu Recht auf Platz 3. Trotzdem nicht überzeugend, nicht konstant. Und ob das reicht, einen Erstligisten zu besiegen, das wage ich zu bezweifeln.
Ich bin halt gespannt, ob Union sich gefangen hat bei dem, was jetzt so in der Liga los war. Eben, wie gesagt, seit dem Kruse-Wechsel. Und dann finde ich das Spiel gar nicht so klar. Ich weiß gar nicht, ob ich
Okay.
da auf jemanden tippen könnte. Also du würdest klar auf Union tippen?
Ja.
Okay, also gegen Mainz haben sie es jetzt gemacht mit 3:1 gestern. Gegen Arminia sind sie schon gestolpert, ordentlich. Also war schon schwierig, auch gegen Augsburg davor zu stolpern. Gegen Dortmund kann jeder mal stolpern. Dortmund stolpert ja auch selber gerne mal über einige Vereine. Wir wollen jetzt nicht über die Europa League reden. Ich glaube, dass der Zug ist abgefahren. Das können wir gleich kurz noch machen. Aber ich sehe bei Union halt eine deutliche Schwankung drin. Und man muss ja auch sagen, dass in dem Mainz-Spiel Union auch in Überzahl gespielt hat, als dieses 3:1 zustande gekommen ist. Und das halt ab der 60. Und die 3 Tore sind halt auch erst nach dieser roten Karte für Mainz gefallen. Ich mache mal den Außenseiter-Tipp. Ich sag, Pauli macht es.
Oh, interessant. Okay, dann tippen
Haben wir
wir
ein bisschen Spannung hier
gegeneinander.
wenigstens.
Finde ich
Dann
gut.
haben wir ein Spiel, wo ich sagen würde, da haben wir, glaube ich, klar beide einen Favoriten. Das ist Hannover gegen Leipzig.
Ja, also mein Wunschdenken, weil ich mag Hannover, ist es natürlich Hannover 96, aber sie werden keine Chance haben. Ich sag, wie es ist, Mann, es tut mir leid. Leipzig wird gewinnen.
Ja, mit dem Favoritenbegriff war auch eher gemeint, wir wissen, wer da qualitativ auf jeden Fall am längeren Hebel sitzt und das wird RB Leipzig auf jeden Fall
Ja.
sein. Ich würde auch callen, jetzt, wo ich das Viertelfinale sehe, wie es da steht, dass RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen wird diese Saison und dass das vielen Fußballfans nicht schmecken wird, verständlicherweise.
Ich fürchte auch, ja, genau. Und dann
Haben
beim
wir
letzten
denn,
Spiel.
eben, haben wir
Achso.
bei Bochum-Freiburg jemanden, der es Leipzig noch streitig machen kann?
Nee, denke ich nicht. Ich tippe beim Spiel auf Freiburg. Aber ich glaube, dass sich da. Ich glaube, dass keiner, der noch drin ist, wirklich eine Chance hat, Leipzig das Wasser zu reichen. Und ich würde jetzt gerne eine große Fresse haben, aber ich glaube es auch bei uns nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube es auch bei euch nicht, wenn ihr noch drin wärt. Also
Nein,
ich glaube, Leipzig
glaube
wird
ich
das
auch
einfach
nicht.
machen.
Das glaube ich auch nicht, ja. Also wir haben da auch keine Chance, wenn wir noch dabei wären. Leipzig ist halt das letzte große verbliebene Team und wenn sie das mit der Rotation und der Europa League, mit der Belastung hinbekommen, dann und da ja, bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Wobei sie sich heute gegen Bochum schwer getan haben, ne? Sie haben nur 1:0 gewonnen in Bochum in der Bundesliga. Muss man mal schauen. Bei Bochum Freiburg bin ich mir auch gar nicht so sicher, wie das aussieht. Ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr enges Spiel. Also ich glaube, dass Bochum bis zum Ende sich die Chancen offen halten wird. Ach komm, ich gehe einfach mit Bochum.
Oh, nee, okay, dann sind wir wieder gegeneinander, Freiburg.
Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich traue Bochum das zu, dass die so, ich will jetzt nicht abgewichst im Podcast sagen, aber Bochum ist abgewichst genug, Freiburg da richtig auf die Füße zu treten. Es wird spannend, ich glaube, es wird echt eng, aber am Ende macht's Bochum.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall interessante Tipps, über die wir reden können.
Müssen wir noch kurz über die Europa League reden, ist die Frage. Müssen wir noch mal kurz adressieren, was mit Borussia Dortmund passiert ist, wie sie unter die Räder gekommen sind?
Meinst gegen die Rangers?
The Rangers.
Jetzt, also ich will überhaupt nichts Falsches callen, aber wir hatten da über das Hinspiel hatten wir letzte oder vorletzte
Wir
Folge.
haben auf jeden Fall drüber gesprochen und wir waren uns auch einig, dass Borussia Dortmund eine reelle Chance hat, das im Rückspiel zu drehen und dass man auch eigentlich sagen muss, dass man gegen die Rangers in jeder Hinsicht als Borussia Dortmund eigentlich mindestens eins dieser Spiele hätte gewinnen müssen.
Oh, ich weiß noch, dass ich sehr erfreut darüber war, weil ich mag die Rangers-Fanfreundschaft hier an dieser
Ja,
Stelle.
aber es geht ja um die
Aber
Qualität von Dortmund. So, wenn du dir den Kader anguckst, dieser Kader muss eigentlich beide Spiele gewinnen.
die Spiele haben halt eben was anderes gesagt. Dortmund im ersten Spiel
Eindeutig.
absolut desaströs und im zweiten reicht es halt auch nicht mal für einen Sieg.
Ja, sie haben sich ja am Ende sogar noch echt ordentlich was einschenken lassen. Und ich sehe bei Dortmund halt auch keine Besserung im Moment. Es wird schwierig. Sie spielen aktuell zu unserer Aufnahme gerade gegen den FC Augsburg, führen da zur Halbzeit mit 1:0 auswärts. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber jetzt ist, ich glaube, Meunier auch noch verletzt. Es war schade, das so zu sehen. Wir müssen aber auch über die guten Kandidaten in der Europa League reden, denn wir haben mit Leverkusen, Frankfurt und Leipzig noch drei deutsche Teams im Wettbewerb von 8 verbleibenden Finalisten.
Das stimmt. Nee, ich muss mich outen. Ich bin nicht so der größte Europa-League-Fan und Gucker. Aber es ist natürlich trotzdem toll zu sehen, wenn mehrere deutsche Teams sich dort eben qualifizieren und mitwirken. Und ich denke auch, dass das relativ machbare Aufgaben sind, die die Teams bekommen haben. Ich glaube, Leverkusen hat noch die schwerste erwischt. Mit, ich glaube, Atalanta, ne?
Ja, finde ich eine wirklich schwierige Aufgabe, aber ich würde Leverkusen das in der aktuellen Form schon zutrauen, da noch was zu holen.
Ja, denke ich auch eben. Und Frankfurt halt gegen Betis, das denke ich, ist ein Spiel auf Augenhöhe relativ. Also
ich glaube, das wird ein spannendes Spiel, ja.
Genau, da sehe ich Frankfurt halt auch mit einer Mannschaft, die eine reelle Chance hat. Und ja, Leipzig gegen Spartak eben, da sehe ich Leipzig deutlich besser, wenn das stattfindet, ja.
Ja, eben, man muss ja im Moment sagen, wenn das stattfindet. Sind wir gespannt. Die Spiele sind, glaube ich, erst in 2 Wochen dann. Wir haben jetzt aber auch noch die Champions League vor der Brust. Und da geht es ja auch kurz um das Thema stattfinden. Das sollten wir vielleicht vorweg noch kurz erwähnen. Man hat den Finalaustragungsort von St. Petersburg nachvollziehbarerweise verlegt, und zwar nach Paris. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum man das im Parc des Princes austragen möchte.
Warum nicht Hamburg? Warum nicht Volkspark?
Eben, Bremen. Wir bewerben uns gerne. Nein, aber es wurde ja auf jeden Fall verlegt, und da haben wir nächste Woche jetzt die Rückspiele, und wir haben auch jetzt in dieser Woche noch 4 der Hinspiele schauen können, beziehungsweise nur zum Teil schauen können. Welche Spiele hast du denn gesehen?
Ich hatte den Mittwoch verfolgt. Ich hatte sowohl Atletico gegen Menu als auch Benfica gegen Ajax gesehen. Den Dienstag nicht, den habe ich nur so im Live-Ticker verfolgt gehabt.
Da habe ich leider auch nicht viel mitbekommen. Ich habe von Atletico Menu auch noch einiges gesehen, und Benfica Ajax, muss man sagen, war echt ein spannendes Spiel. Ich erwartete auch fürs Rückspiel sehr, sehr viel, nachdem das jetzt 2-2 ausgegangen ist. Ich glaube, das wird sehr eng.
Das war ein tolles Fußballspiel. Also da, das ist jetzt wieder so ein Self-Burn, aber da habe ich halt gemerkt, wie weit entfernt man leider dann doch irgendwo in der zweiten Liga ist von europäischem Top-Fußball. Und natürlich hoffen wir da irgendwann mitspielen zu können. Aber Benfica Ajax war einfach so ein toller Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht, als neutraler Fan dort zuzuschauen. Und 4 Tore sind ja auch immer toll.
Ist auf jeden Fall sehenswert, sowas. Ich würde sagen, für die Rückspiele können wir zumindest in mancher Hinsicht schon mal Sachen prognostizieren. Ich würde sagen, City ist safe durch. Ich sehe Liverpool da auch nicht mehr groß in Gefahr kommen, genauso wie Chelsea, weil die ihre Spiele ja auch nicht nur 2-0 gewonnen haben, sondern auch klar dominiert haben in beiden Hälften. Und bei PSG Real, auch wenn das nur ein 1-0 ist, ich habe bei Real jetzt wirklich nicht die Kompetenzen gesehen, da noch was zu reißen im Rückspiel.
Nee, da müsste jetzt halt irgendwie eine Komplettverwandlung stattfinden, irgendeine Metamorphose, dass die da noch die Stirn bieten können. Ich erhoffe es mir. Ich würde jetzt ganz frech sagen, dass Real wahrscheinlich etwas stärker auftreten wird. Ich hoffe, sie haben sich mehr auf PSG eingestellt. Aber ich glaube auch, dass sie da nicht als Sieger rausgehen werden. Vor allem, weil PSG ja jetzt noch diesen Ansporn hat, dann in Paris spielen zu können, das Finale.
Ja, ich glaube auch, dass das ein zusätzlicher Boost sein könnte, und das ärgert mich halt am meisten. Ich weiß nicht, ich will dazu, glaube ich, gar nichts mehr sagen, was PSG betrifft, bin ich einfach ehrlich. Dafür haben wir ein paar sehr spannende Rückspiele vor uns. Ich glaube, Bayern-Salzburg könnte nochmal spannend werden, je nachdem, wie gut die Bayern besetzt sind. Müller jetzt nochmal mit Corona infiziert. Ich glaube, in der Liga hat Musiala jetzt gespielt auf der Position und ist auch nicht allzu schlecht gemacht. Aber ich sehe da schon ein spannendes Rückspiel, weil Salzburg ja auch im Hinspiel gezeigt hat, wie sie Bayern anpacken müssen, damit das funktionieren kann. Dann haben wir Atletico Menu, sehe ich super spannend. Benfica Ajax hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Rückspiel. Und auch bei Juve gegen Villarreal, was ich eigentlich vorher gar nicht so erwartet hätte. Aber ich glaube, auch das gibt uns ein spannendes Rückspiel bei der Ausgangslage mit dem 1-1.
Leute, jedes Mal ein Shot, wenn Lena innerhalb der letzten 2 Minuten das Wort spannend gesagt hat. Aber du hast absolut recht. Leute, trinkt, es wird spannend werden, und ich freue mich auch unglaublich, das zu sehen, und halt, wie ich schon meinte, als neutraler Fußballfan sind das Partien, auf die man sich richtig freuen kann.
Das glaube ich auch. Und wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir in einige dieser Spiele reingucken, die jetzt in den nächsten 2 Wochen sind. Die ersten besprechen wir dann schon in der kommenden Folge, denn in der jetzt kommenden Woche spielen schon mal Bayern gegen Salzburg, Liverpool gegen Inter. Wir haben nochmal das Duell PSG gegen Real und City gegen Sporting. Ich glaube, das können wir eher vernachlässigen. Wir können dann eine Aufzählung machen, wer getroffen hat von City. Ich glaube, das dient dem Spiel am meisten.
Ja, ich hatte größere Teile auf Sporting gesetzt, aber da war halt dann doch ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen.
Eindeutig. Ich hätte noch eine Kuriosität zum Schluss dieser Folge.
Hau raus.
Etwas, was mir, seit ich Fußball verfolge, noch nicht begegnet ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das schon mal mitbekommen hast. Aber in der neuseeländischen ersten Liga der Frauen hat Michaela Moore tatsächlich es geschafft, einen Eigentor-Hattrick zu erzielen. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwem. Nee, sorry, es war die Nationalmannschaft. Es war in der Nationalmannschaft so für Neuseeland. Aber sie hat einfach 3 Eigentore erzielt und damit die USA quasi zum Sieg geschossen. Das war alles in der ersten Hälfte. Sie wurde dann auch unverständlicherweise in der 40. Minute ausgewechselt. Da hat sie doch einen Hattrick
Nein.
gemacht. Kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Aber eine Kuriosität, die mir noch nie begegnet ist, die ich einmal kurz anbringen wollte am Ende dieser Folge.
Oh nein, ey. Also ich würde ihr
Wer
Konto
ist
beobachten. Wie viel Geld hat sie bekommen von den USA?
in deinen Augen der erste Kandidat in einer männlichen Nationalmannschaft, dem sowas passieren könnte?
Oh Gott, jetzt aktuell spielend oder so aller Zeiten? Weil
Mir
da fallen
egal.
mir Namen. Also, HSV-Fans, ihr wisst Bescheid. Ich möchte damals zur aktiven Zeit Heiko Westermann nominieren, weil HW4 das Tier, also ich weiß nicht, bei ihm musste man richtig Angst haben, wenn er den Ball hatte. Zumindest ging es mir immer so. Und der war immer für so einen groben Schlitzer gut. Das heißt, den möchte ich gerne nominieren. Hast du denn wen?
Wenn wir das außerhalb der Nationalmannschaft betreiben, dann sehe ich in der Verlosung eindeutig Hinteregger. Er hat ja auch, ich glaube, er hält den Rekord für die meisten Eigentore in einer Saison von einem einzelnen Spieler. Er ist ja immer gut bei Frankfurt für so ein Eigentor. Also den sehe ich da auf jeden Fall vorne.
Alter, das ist auch etwas, für das du nicht bekannt sein möchtest, wirklich.
Nee, wirklich nicht. Das ist nicht cool.
Ja, gut, Leute. Ich glaube, wir sind am Ende einer schwierigen Aufnahme angelangt und ich habe nicht mehr wirklich was zu sagen.
Ich auch nicht. Ich glaube, das Ding ist abgehakt. 3 Punkte gehen mit nach Bremen, sind unterwegs an den Osterdeich und es wird eine spannende Schlussphase dieser Saison.
Genau, das letzte Wörtchen ist noch nicht gesprochen. Wir freuen uns auf den DFB-Pokal. Und ich würde sagen, tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.